Dann kannst du jetzt die PowerPoint starten. Was Gott verspricht, das hält er. Wir haben schon viel darüber gesungen, über Verheißungen und Zusagen Gottes, die er uns gibt in seinem Wort. Es gibt eine Fülle von Versprechen und Verheißungen Gottes und Zusagen Gottes. Je nach Zählung, muss ich hier anschalten, dann kann ich selber weitermachen. Ne? Genau, was sind Verheißungen? Erst vielleicht mal, es gibt da unterschiedliche Zählungen. Also wenn man jetzt die Bibel erforscht oder Bibelforscher haben herausgefunden, es gibt zwischen 3000 und 8000, je nach Zählweise und Interpretation, Zusagen Gottes in der Bibel. Das ist doch eine ganze Menge, ne? Ich bezeichne das als unseren Schatz. Hey, wir haben einen Schatz an Zusagen, an Verheißungen Gottes von jemandem, der keine Hintertür hat und keine, sag ich mal, Fußnoten, in dem irgendwelche Einschränkungen kommen, sondern der hält, was er verspricht. Das ist gut, oder? So, auf sein Wort, auf seine Zusagen, auf seine Verheißungen können wir uns berufen und stellen. Und 3000 bis 8000, das ist doch eine Menge, oder? Da hat man, glaube ich, ein Leben lang zu tun, das zu erforschen und vor allem auch für sich selber in Anspruch zu nehmen. Also da gibt es Verheißungen über Schutz, über Nähe, über Hilfe, über Trost, über Kraft, über Heilung, über das Hören von Gottes Stimme, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe jetzt nur so mal ein paar Dinge rausgezogen. Aber hey, da gibt es eigentlich für jeden Lebensbereich und für jeden Aspekt unseres Lebens, für jede Lebenssituation gibt es Verheißungen und Zusagen Gottes. Und es ist gut, wenn wir sie kennen. Und nicht nur, dass wir sie kennen, sondern dass wir sie auch im richtigen Moment in Anspruch nehmen. Weil Zusagen Gottes haben Kraft. Manche haben gesagt, es gibt zum Beispiel 365 Zusagen Gottes gegen die Angst. Fürchte dich nicht, für jeden Tag. So, und dann auch mit Begründungen, warum wir uns nicht fürchten sollen. So, wer mit Angst zu kämpfen hat, ich bin auch so ein Angsthase, der muss sich mit den Zusagen Gottes zum Thema Angst und Furcht und so weiter auseinandersetzen, um sie zu überwinden. Also Gott redet zu uns durch die Bibel, aber nicht nur durch die Bibel, er redet auch durch den Heiligen Geist ganz persönlich zu uns, durch Predigten, durch prophetische Worte, manchmal auch durch andere Menschen. Er redet sogar manchmal durch Menschen, die gar keine Christen sind, zu uns und spricht zu uns und durch Situationen und wie auch immer. So, Gottes Zusagen, das ist ja nur, sag mal, die in der Bibel sind nur ein kleiner Teil von dem, was Gott uns verspricht, und er ist ständig dabei eigentlich, uns Zusagen zu geben und uns zu ermutigen. Er ist unser Vater, unser Papa, sagt die Bibel. Aber, lieber Vater, Jesus ist unser Freund, der Heilige Geist ist unser Tröster. Das soll sehr persönlich sein, sag ich mal. Ne? Die Beziehung zu Gott ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Er ist auch unser Lehrer. Und wenn er zu uns spricht, mit eben auch durch unterschiedliche Art Prophetien, Predigten, Bücher, keine Ahnung, Umstände oder was auch immer, ist es natürlich wichtig, dass das, was wir da hören und was wir von Gott empfangen, auch in Übereinstimmung ist mit dem, was in der Bibel über Gott ausgesagt ist. Es ist wie so, ich sag mal, wir haben auch über so den Anker gesprochen, ne? Die Bibel ist so wie der Anker, auf den können wir uns immer wieder gründen und verlassen, ne? Die Zusagen, die er uns in der Bibel gibt. Komme ich da nicht weiter mit diesem Ding hier? Verheißungen, die sich bereits erfüllt haben. Es gibt einen, ist gar kein Theologe, sondern er ist Informatikprofessor, Dr. Werner Gitt. Wer hat schon mal ein Büchlein von ihm gelesen? Sehr bekannter Autor, Evangelist. Und er ist eigentlich Informatikprofessor und hat so auch aus dieser Sicht, sagen wir ein bisschen so wissenschaftliche, forschenden Sicht, sagen wir auch die Bibel erforscht. Er hat herausgefunden, dass sich bereits 3268 Prophezeiungen der Bibel bereits erfüllt haben. Krass. Also, wenn man an der Glaubwürdigkeit von Gottes Wort oder der Bibel zweifelt, ist es gut, mal auch zu schauen und sich zu überlegen, wo hat denn Gott schon seine Zusagen eingehalten? Wo hat er denn das schon, was er zugesagt hat und versprochen hat, auch schon erfüllt? Und da gibt es so viele Dinge im, ich kann da jetzt gar nicht drauf einsteigen, die meisten von denen sind in Bezug auf die Geschichte und auf das Volk Israel. Bis heute sehen wir auch in der Staatsgründung von Israel und so weiter und was da gerade passiert im Nahen Osten, Verheißungen, die Propheten im Alten Testament vor über 3000 Jahren, Daniel und so weiter, schon prophezeit haben. Hammer. Und im Leben von Jesus gibt es auch so viele Prophezeiungen der Propheten, die sich im Leben von Jesus erfüllt haben. Da kann man natürlich sagen, Jesus kannte ja auch die Bibel und er hat das alles so manipuliert, dass er dann auch die Sachen erfüllt. Aber viele Dinge waren gar nicht manipulierbar. Also man sieht dann schon in diesen Verheißungen, die sich schon erfüllt haben, dass Gott zuverlässig ist, was er verspricht, das hält er. Ich habe das schon in Memmingen festgestellt, als ich habe die Predigt da auch gehalten vor 14 Tagen, dass wir nicht so eine Amen-Gemeinde sind. Ne? Ich liebe so Gemeinden, die so, wenn man predigt, sagen Amen, preach it, brother. Kennt ihr diese afrikanischen oder afroamerikanischen Gemeinden und so, die den Prediger noch anfeuern? Ich sage euch, ich würde viel besser predigen noch, wenn ihr mich anfeuern würdet während der Predigt. Naja, egal, auf jeden Fall, da fällt mir gerade ein Witz ein, den ich gestern gehört habe. Man soll ja auch manchmal lustige Sachen erzählen. Sagte jemand, der kommt in ein Haus, oder der Mann sagt zu seinem Sohn in einem kalten Wintermonat, könntest du mal bitte den Ofen anfeuern? Und der Sohn sagt, Ofen, 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 Ofen. Nein, so nicht. Also, es haben sich schon so viele Verheißungen erfüllt. Manches hat sich, sag mal, souverän einfach ereignet, weil Gott ist ein souveräner Gott. Der tut nicht immer nur das, was wir, sage ich mal, erbitten von ihm, sondern manchmal tut er einfach auch Dinge, weil er sie tun will. Weil er souverän ist, darf er das? Gott darf alles tun, was er will. Ich meine, er ist der Schöpfer der Welt. Er tut sowieso, was er will. Er hat uns geschaffen, er hat die Welt so geschaffen. Er lenkt auch letztendlich die Geschicke der Welt nach seinem Plan und seinem Maßstab. Also Gott ist souverän und manche Verheißungen erfüllen sich einfach übernatürlich souverän, ohne unser Eingreifen, ohne unser Gebet, ohne unseren Glauben, einfach weil Gott es zugesagt hat und er steht dazu und er hält das auch ein. Zum Beispiel, als Jesus in Jerusalem einzieht, da loben ihn die Leute und schreien Hosanna, Hosanna und einige wollen sie abhalten und sagt, hey, wenn ihr das nicht tun würdet, dann würden die Steine schreien. Also ich sag mal, Jesus kommt zu seiner Ehre, ob wir jetzt dazu beitragen oder nicht. Amen. Ja, er kommt zu seiner Ehre und selbst wenn wir ihn nicht loben, dann loben ihn die Steine oder die Bäume. Aber wollen wir das den Steinen unter den Bäumen überlassen? Nein. Wir wollen selber auch da einstimmen und mit in die Erfüllung seiner Zusagen eingreifen. Ne? So, es werden sich aber viele Zusagen nur dann erfüllen, wenn wir glauben und wenn wir Gottes Wort gehorchen. So, Hebräer 3, Vers 19 steht zum Beispiel, und wir sahen, dass sie nicht in das verheißene Land, also in das Land Kanaan, hineinkommen konnten. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Das heißt, es gab eine Zusage Gottes, ich werde euch das verheißene Land schenken, das Land Kanaan, das ist ein wunderbares Land, wo Milch und Honig fließt und so weiter. Und ihr dürft da drin wohnen und Gott hat es ihnen geschenkt, er hat es ihnen zugesagt und zugesprochen. Aber es sind nur zwei Leute aus dem ganzen Millionenvolk, die ausgezogen sind aus Ägypten, hineingekommen. Tragisch, oder? Die anderen sind 40 Jahre in die Wüste rumgelaufen, bis sie tot waren. Und nur Josua und Kaleb, die Männer des Glaubens, die als Kundschafter in das verheißene Land reingegangen sind und gesagt haben, ja, wir glauben, dass dieses Land uns gehört. Wir nehmen es ein im Glauben. Let's go. Die anderen haben sie abgehalten, haben gesagt, nein, da gibt es viel zu viele Probleme, zu viele Riesen und dies und das. Vorsicht, das schaffen wir nie und so. Ne? Und haben sich nur auf ihre menschliche Einschätzung verlassen. Nur zwei Männer von Millionenvolk sind in das verheißene Land gekommen. Wie tragisch. Das heißt, manche Verheißungen erfüllen sich nur dann, wenn wir glauben. Wenn wir das Wort Gottes und seine Zusagen wirklich auch für uns persönlich in Anspruch nehmen und sagen, ja, Gott hat es gesagt, er wird es erfüllen und ich gehe auch Schritte auf diese Verheißungen Gottes hin. So, dann sind sie eingezogen in dieses Land Kanaan und ich vergleiche immer, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so die Geschichten lest von der Landeinnahme Kanaan, also Auszug aus Ägypten, das fängt ja schon an im Buch, zweiten Buch Mose, Auszug aus Ägypten und dann geht es weiter bis in die Richterbücher und so weiter, Buch Josua natürlich, dann sehen wir, dass das kein Spaziergang war, diese Landeinnahme. Das war ein Kampf. Und zwar Stadt für Stadt, Gebiet für Gebiet. Eine Stadt nach der anderen mussten sie einnehmen. Bei manchen haben sie es leichter geschafft, bei manchen schwerer. Und auch, warum? Weil sie teilweise, zum Beispiel bei der Stadt Ai, sie haben es irgendwie zu locker genommen, das Ganze. Und dann gab es auch Sünde im Volk und so. Dann konnten sie das nicht. Und Jericho haben sie wirklich Josua gehorcht, ihrem Anführer, der gesagt hat, komm, wir machen das so, wir ziehen jetzt siebenmal um die Stadt und sieben Tage lang. Und am siebten Tag, da blasen wir in die Posaune. Er hatte genau die Strategie und den Plan von Gott bekommen. Und sie haben dem gehorcht und gefolgt. Und die Mauern von Jericho sind gefallen. So, aber sie mussten Stadt für Stadt, Land für Gebiet für Gebiet einnehmen im Kampf. Also viele Verheißungen, die Gott uns gibt, die fallen uns nicht einfach so zu in den Schoß, sondern wir müssen sie im Glaubenskampf erkämpfen, für uns in Anspruch nehmen, annehmen. Und ich sehe dieses Land Kanaan, was Gott den Israeliten geschenkt hat, immer für mich als ein Bild auf diesen Schatz der Verheißungen, die Gott mir in seinem Wort gibt. Das ist mein Land Kanaan oder unser Land Kanaan. Die Fülle der 3000 bis 8000 Verheißungen. Und Stadt für Stadt, Gebiet für Gebiet müssen wir sie einnehmen. Es gehört nämlich uns. Gott hat es uns geschenkt. So, und ich glaube, dass es bei Christen teilweise ähnlich ist wie damals im Volk Israel, dass wir zu lange in der Wüste umherwandern, sag mal, weil wir im Glauben nicht die Dinge einnehmen. Und dass deshalb auch die christliche Gemeinde teilweise so schwach ist, so wirkungslos, weil wir uns eben nicht auf die Verheißungen Gottes berufen und im Glauben Schritte gehen. Genau, das ist auch die nächste Folie. Erfüllen sich Gottes Verheißungen ohne unseren Glauben? In diese Folie, habe ich die hier? Achso, genau, das habe ich jetzt schon gepredigt. Verheißungen ergreifen, sie lesen und beziehungsweise hören. Also, wie machen wir das, dass wir Verheißungen für uns in Anspruch nehmen? Also ich mache das so, wenn ich die Bibel lese und ich lese jeden Tag in der Bibel und wer das noch nicht macht, wer noch nicht täglich in der Bibel liest, hey, mach das, fang das an. Nimm dir jeden Tag eine Zeit, wo du in der Bibel liest. Und nicht nur, damit du deine Pflicht erfüllt hast, sondern lies es als einen Schatz. Und wenn du liest, dann lies es mit Gebet und sag, Heiliger Geist, was möchtest du mir heute sagen? Wo möchtest du heute zu mir sprechen? Und dann egal, ich sag dir, egal was du liest, ob es Chronik ist oder Geschlechtsregister oder was weiß ich auch immer, wirst du was finden, was Gott zu dir spricht in dein Herz. Stimmt's? Und wenn man das macht, dann wird man merken, hey, ich kann die Schätze einnehmen, die Gott in seinem Wort für mich bereithält. Zum Beispiel bei Geschlechtsregister, da gibt es in Chroniken mitten im Geschlechtsregister plötzlich so ein kurz zwei Sätze, das Gebet des Jabes. Und Jabes betete, bitte Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. und halte Schmerz und Unglück von mir fern. Und ein Autor, der das mal gelesen hat, für sich in Anspruch genommen hat, der eine ganze Bewegung so aus diesem einen, zwei Versen in einem Geschlechtsregister in der Bibel, da hat er einfach so das erkannt, wow, da steckt ja so ein Schatz drin. Das nehme ich mal für mich in Anspruch und hat dadurch Millionen von Menschen inspiriert. Nicht David Wilkerson, sondern Bruce Wilkerson, glaube ich, hieß er mit Vornamen, der dieses Büchlein geschrieben hat und diese große Bewegung dort ins Leben gerufen hat. Also man kann überall in der Bibel Schätze entdecken und sie für sich in Anspruch nehmen und ein Land, ein Stück von dem verheißenen Land Gottes einnehmen. So, ein Vers, den ich da im Zusammenhang sehr wichtig finde, ist dieser aus 2. Korinther 1, 19 bis 20. Da steht: Jesus Christus, der Sohn Gottes, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Wow. Steht da einige Zusagen Gottes? Nein. Alle. Alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und wenn Jesus in uns lebt, wenn Jesus in uns ist, deswegen habe ich auch dieses schöne Lied gesungen, wir sprechen aus den heiligen Namen Jesus. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir auch Zugang und Anspruch auf alle Verheißungen Gottes, weil sie sich in Jesus erfüllt haben. So, da ist nichts ausgeschlossen. Und wir antworten zur Ehre Gottes mit Amen. Haben wir auch gesungen in dem Lied, Herr, segne mich. Bühle mich, Amen. Ja, wir sagen Amen. So, zum Beispiel, alles auch, was Abraham zugesprochen wurde, Isaak, Jakob, den Israeliten durch Mose, durch die Propheten und so weiter, das, was Jesus zugesprochen wurde, all das gilt auch mir. Ich darf es als mein Erbe nehmen. Zum Beispiel, wenn Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. War das nur für Abraham? Nein. Das gilt genauso, durch Jesus ist diese Zusage genauso für dich und für mich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Nimm es. Es galt nicht nur Abraham, durch Jesus gehört das uns, dieser Zuspruch. Und alle anderen Zusagen Gottes auch. Oder als der Heilige Geist zu Jesus bei seiner Taufe sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Ich nehme das für mich in Anspruch. Ich bin ein geliebter Sohn. Gott hat an mir Freude. Und wenn du eine Tochter bist, dann sag, ich bin eine geliebte Tochter. Gott hat an mir Freude. Das ist wichtig. Das ist kraftvoll. Das setzt Dinge frei in unserem Leben, wenn wir das tun. So, bis heute ist dieses Land der Verheißungen, sage ich jetzt mal, sehr angefochten. Also wir sehen es, ich sehe es jetzt, ich vergleiche auch immer so die ganze, ich schaue sehr genau auf die Geschichte Israels und sehe, hey, will der Feind Israel sein Land wieder wegnehmen? Ja, die arabischen Völker, Iran und was weiß ich, bis hin jetzt zur UNO und so weiter, keine Ahnung, jede zweite oder mehr als jede zweite Resolution der UNO geht gegen Israel. Irgendwie, man will Israel alles wieder wegnehmen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und genauso will der Feind, Satan, uns alle Verheißungen Gottes rauben. Er will sie uns stehlen. Aber lassen wir das zu? Nein! Wir nehmen das ein und wir kämpfen dafür. Denn das Land der Verheißungen gehört uns. So, wenn wir Verheißungen bekommen oder lesen in der Bibel, dann will der Feind sie uns rauben. Wir sehen das sehr deutlich in dem Gleichnis vom Seemann. Ich weiß nicht, habe ich das in der nächsten Folie noch? Nee, ich gehe nochmal zurück. Ja, genau. Ja, ein weiter. Ja, Verheißungen festhalten und vertiefen. Wir sehen das in dem Gleichnis vom Seemann. Das gibt es in Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium. dieses Gleichnis vom Seemann oder vom vierfältigen Acker, dass Gott seine Saat ausstreut, sein Wort, seine Verheißungen. Er streut sie aus. Und wir lesen sie. Oder wir hören sie in der Predigt. Oder wir bekommen sie durch den Heiligen Geist zugesprochen, durch prophetisches Wort oder wie auch immer. So, Gott sät das aus. Was passiert in diesem Gleichnis? Jesus sagt, einiges fällt auf den Weg und wird sofort geraubt wieder. Du hörst es zwar, aber im nächsten Moment ist es schon wieder futsch, weg. Du gehst raus aus dem Gottesdienst. Was hat der Joachim nochmal gesagt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Du gehst weg, du stehst auf vom Bibellesen, hast sofort wieder dein Handy in der Hand und liest irgendwelche Chats und Nachrichten und so weiter und das Wort Gottes ist wieder. Pschu. Kennst du das? Der Feind will uns das, was uns Gott zuspricht, sofort wieder rauben. Sofort wieder stehlen. Dass es überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise eindringen kann, sag ich mal, in unser Herz und in unsere Gedanken. Es ist wieder sofort weg. Oder das zweite Ackerfeld ist, dass es auf einen steinigen Boden fällt. Und es geht zwar auf, also man freut sich vielleicht auch eine Zeit lang dran. Ne? Du gehst raus, ah, war es eine super Predigt. Oder gehst von der Bibel raus, ey, das war so ein Wort, ich halte das fest und so weiter. Dann kommt irgendeine Schwierigkeit, sagt Jesus. Ne? Irgendein Problem taucht auf. Und du wendest es nicht an und sagst, nein, aber Gott hat zu mir gesagt. Und Gott hat doch gesprochen, sondern du wirfst es beiseite und sagst, ja, stimmt. Das hat doch keinen Zweck. Wie du gesagt hast, erfüllt sich doch nicht. Falsche Zusage. Ne? Nur Werbemüll, was Gott da in seinem Wort sagt. Hier, Gott, schau doch mal. Realisiert sich ja gar nicht in meinem Leben. Bei der ersten Schwierigkeit, sagt Jesus, wirft man die Zusagen Gottes weg. Oder das dritte Ackerfeld ist, dass es wird zwar aufgenommen wird, es fällt auf den Boden, aber es sind auch Dornen und Disteln da. Und die wachsen mit auf und sie ersticken mit der Zeit die gute Saat. Und dann sagt Jesus, was sind die Dornen und Disteln? Das ist der Reichtum, der betrügerische Reichtum dieser Welt. Die Sorge dieser Zeit, sagt er, oder der Weltzeit. Oh, die Politik und, wer hat das gesagt? Du hast es, glaube ich, gesagt in deinem prophetischen Wort. Ne? Die Politik und dies und jenes und die Probleme und so weiter sind wie die Disteln. Ne? Und man beschäftigt sich viel mehr damit als mit Gottes Wort. Das ist Disteln und Dornen und anderen Problemen. Oder Reichtum, wie kann ich noch mehr Geld machen und so weiter. Das Geld reicht nie und meine Rente und dies und das und immer nur Geld, 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 Geld. Habsucht. Dornen, Disteln, erstickt. Und nicht nur das, sondern Jesus sagt auch, und die Begierde nach den Dingen dieser Welt, sagt er als drittes. Also die Sorge um diese Zeit, der betrügerische Reichtum und die Begierde nach den Dingen dieser Welt. Sorgen, Disteln und Dornen. Erstickt das, was Gott uns in seinem Wort gibt. Das heißt, man in diesem Glaubenskampf, um diese Verheißungen einzunehmen, ist es nicht nur wichtig, sie im Glauben aufzunehmen, sie zu lesen und zu hören, sondern auch darum zu kämpfen, dass wir sie auch behalten. Dass sie uns nicht geraubt werden, dass sie nicht verdorren, dass sie nicht erstickt werden. Amen. Das ist wichtig. Sonst geht uns dieser Schatz verloren. So, wir nehmen die Verheißungen in Anspruch. Ich sage immer, ich stelle mich drauf, ich mache das auch manchmal wirklich so. Herr, ich stelle mich auf deine Verheißung, das hast du gesagt. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, es wird sich erfüllen. Weil du bist ein Gott, der hält, was er verspricht. Und ich stelle mich darauf und ich bekenne die Verheißungen Gottes im Gebet. Ich sage manchmal, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er auch manchmal. Du hast es schon ein bisschen kurz anklingen lassen in deiner Einführung. Du hast es das sogenannte Wohlstandsevangelium genannt. Da gibt es Prediger oder Richtungen, die sagen, hey, wenn du glaubst, dann gibt es keine Probleme mehr in deinem Leben. Oder wenn du richtig glaubst, dann wirst du nie wieder krank, dann wirst du nie Geldprobleme haben, dann wirst du, ich sag mal, sorgenfrei und kampflos durchs Leben gehen. Quatsch, oder? Natürlich nicht. Und wenn man die Bibel liest, dann sieht man, Das Volk Israel hatte immer Kampf. Es hat bis heute Kampf. Die Männer Gottes, die Propheten, Jesus, Paulus, hatten die Kampf. War es immer alles easy? Paulus sagt, ich kann alles, ich vermag alles durch den, der in mir mächtig ist. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann gut drauf sein, ich kann schlecht drauf sein, ich kann viele Freunde haben, wenig Freunde haben, ich kann viele Leute haben, die mich unterstützen, ich kann auch die ganze Welt gegen mich haben. Ich vermag alles durch den, der mächtig ist in mir. So, dieses immer alles ist easy, wenn wir glauben oder wenn wir Christen sind, das ist nicht wahr. Trotzdem will ich auch sagen, ich lese und höre diese sogenannte als Wohlstandsprediger, manchmal bezeichneten Prediger, gerne. Warum? Ich höre auch Kenneth Hagin und Joel Osteen und Joyce Meyer und verschiedene andere, weil da steckt auch unheimlich viel Wahrheit drin in dem, was sie sagen. Und die Bibel sagt auch, dass unsere Jahreslosung sagt, prüft alles und manchmal müssen wir aussortieren bei Predigern oder bei Büchern oder so. Ne? Müssen wir sagen, das nehme ich und das nehme ich nicht. Und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. So, ich habe was dagegen in diese Kategorisierung. Das sind die Wohlstandsprediger und das sind die und das sind die. Und das sind die, die predigen das Wort und nur die machen das richtig. Das ist Käse. Wir müssen bei jedem Prediger, bei jedem Autor prüfen und das Gute behalten, sagt die Bibel. Ich hasse das, wenn Leute zum Beispiel über bestimmte Prediger urteilen. Sie haben nur über Dritte gehört. Sie zitieren nur irgendwas, was sie irgendwo mal gehört haben, was jemand gesagt haben soll. Zitieren das in irgendeinem Chat, reißen das aus dem Zusammenhang raus und diffamieren und diskreditieren damit ganze Bewegungen oder ganze Prediger. Ist das im Sinne Jesus? Überhaupt nicht. Und ich kenne einige oder viele davon, auch in Memmingen. So, es gibt Leute, ich sage immer, was der Teufel nicht übertreiben kann, was der Teufel nicht verhindern kann, übertreibt er. Man kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, man kann sagen, hey, ich will ganz kritisch und ganz vorsichtig mit allen Verheißungen Gottes sein, weil es haben sich ja so viele Dinge und mit Prophetie, Abstand, ja, weil es gibt so viele falsche Propheten, Vorsicht. Das ist auf der einen Seite vom Pferd fallen. Man kann aber auch unkritisch werden und total sagen, hey, so bestimmte Leute so hypen und sagen, das ist der Gesalbte Gottes und alles, was der sagt, das kommt direkt vom Himmel. Auch Quatsch. So fall nicht auf der einen Seite und nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Ich glaube, dass, also wenn ich die Bibel lese, auch den Apostel Paulus, dann lese ich sehr viel davon, dass wir, sag mal, die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen müssen und sollen und im Glauben Schritte gehen und dass wir nicht im Babystadium als Christen zurückbleiben sollen und so weiter und so fort, so dass wir wirklich vorangehen sollen und dass wir Land einnehmen sollen im Glauben. So, das sehe ich bei ihm. Ich sehe aber das Problem, und das ist vielleicht das Hauptproblem bei Leuten, bei Christen, die wirklich fürs Reich Gottes effektiv sind und nicht. Ich sag mal, es gibt auch Leute, die lesen die Bibel nur für sich selbst. Ich, mir, meiner, mir selbst. So, alles soll nur mir dienen. Also, dass ich reich und dass ich gesund und dass mir gut geht und so weiter und so fort. Das ist nie der Ansatz von dem Apostel Paulus oder von Jesus oder von irgendeinem gewesen. Es ging ihnen immer darum, wenn ich etwas empfange, wenn ich etwas bekomme, dann um es weiterzugeben. Ich will dich segnen. Ja, Gott will uns segnen, auch finanziell, auch gesundheitlich, in jeder Hinsicht. Ich bete in letzter Zeit öfter dieses Gebet der göttlichen Wiederherstellung. Ich habe das irgendwo im Internet gefunden. Gott will uns segnen in jedem Bereich unseres Lebens. Amen. So, Gott will uns segnen in jedem Bereich unseres Lebens, aber nicht nur für uns, dass wir sagen, oh, damit es mir gut geht, ich mir, meiner, mich, mir selbst. Nein, sondern ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Hey, du sollst reich gesegnet sein, Finanzen haben, nicht damit du dir noch, sag mal, deinen zweiten Privatjet kaufen kannst, sondern damit du auch andere segnen kannst, zum Beispiel die Serbienhilfe oder irgendwo anders. Stimmt das? So, Gott will uns segnen, natürlich. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Aber nicht nur, damit wir das alles nur für uns verbraten, sondern damit wir für andere da sind, damit wir andere segnen. So, die letzte, sollen wir Leid und Mangel mit Glauben bekämpfen oder mit Glauben annehmen? Ich sage, beides stimmt. Also, es gibt Leute, die haben Leid und Mangel und sagen, okay, Gott, ich kann dich auch in dieser Situation ehren. Ich bin begeistert manchmal von Heilungen und Wundern und Zeichen. Ich will mehr davon sehen. Weil Gott ist ein Gott der Wunder, hat nicht aufgehört. Das ist sein Geschäft. Aber ich sehe auch Leute, die durch Leiden gehen, wo Gott keine Wunder tut, wo sie krank bleiben oder in Behinderungen. Mein großes Vorbild ist Nick Vujicic, der ohne Arme und Beine geboren ist. Und der sagt, wenn Gott kein Wunder tut, dann sei selbst das Wunder. Das ist der Titel seines Buches. Wenn Gott kein Wunder tut, dann sei selbst das Wunder. Hey, und der Mann ohne Arme und Beine reist durch die Welt, motiviert Menschen, evangelisiert, hat schon Tausende mehr zum Glauben geführt als ich, trotz seiner schweren Behinderungen. Hey, man kann auch im Leid und im Mangel Gott ehren und Gott zur Verfügung stehen. Oder jetzt ein Kollege von mir, Lothar Kraus in Mannheim, seine Frau ist schwer an Krebs erkrankt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, die lebt nur noch ein paar Wochen. Sie haben nicht gesagt, oh, jetzt, wir zweifeln jetzt an Gott, weil jetzt meine Frau krank geworden ist und du musst doch die Pastoren und ihre Familien segnen und wo bist du? Und nein, sie haben gesagt, dass wir leben einfach in einer Welt, in der sowas passiert. Und sie wird wahrscheinlich sterben und sie bereiten sich darauf vor und versuchen die Abschiedszeit schön miteinander zu gestalten. Und sie sagen, warum? Ich habe eine Hoffnung auf den Himmel, sagt sie. Ihr Video musst du mal anschauen. Heike Kraus ist über 100.000 Mal bei YouTube angeklickt worden, wo sie über ihren zukünftigen Tod spricht. Sie hat keine Angst vorm Sterben. Und sagt nicht, weil ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, ist Gott schlecht oder hält nicht mehr sein Wort. So, in manchen Situationen muss man Leid und Mangel annehmen und im Glauben durchgehen. Und in manchen Situationen muss man dagegen kämpfen. Und das ist, sag mal, nicht immer einfach, das voneinander zu unterscheiden, aber es gibt beides. Ich kann Not leiden, genau das habe ich euch schon zitiert, diesen Vers. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss, allem bin ich gewachsen und durch den, der mich stark macht, sagt der Apostel Paulus. So, er kennt alles und auch die Christenheit kennt alles. Hey, wir kennen Erlebnisse, wo Gott Wunder tut, wo er die unheilbarsten Krankheiten heilt und sogar Menschen vom Tod auferweckt. Wow, hey, das ist stark und Gott tut noch diese Dinge und er will sie weiter tun. Und ich denke, er will sie mehr tun. Aber wir kennen auch Situationen unter Christen, wo Gott das Wunder eben nicht tut und wo Menschen an ihren Krankheiten sterben oder in ihren Nöten bleiben. Dann sind andere Dinge gefragt, womit wir Gott verehren. Zum Beispiel, wenn jemand finanziellen Mangel hat und finanzielle Not hat, dann kann man natürlich beten, Herr, segne mich, lass irgendwie, öffne die Schleusen des Himmels, lass deinen Segen herabfließen, auch meinen finanziellen Segen auf mein Leben und so weiter. Aber es kann auch sein, dass jemand finanziell arm bleibt und auch in einer Gemeinde. Und was ist dann gefragt? Dass die Geschwister ihn unterstützen. Das ist nämlich genauso eine Verehrung Gottes. Dass diese Person nicht alleine ist und die anderen sagen, tut mir doch, ja, wahrscheinlich hast du irgendwas falsch gemacht in deinem Leben. Ne? Ich bin reich und gesegnet, weil ich war immer fleißig und ich war immer gehorsam und du musst irgendwas falsch gemacht haben, wenn es dir so schlecht geht. Ist das eine Haltung unter Christen? Nein. Dann helfen wir dem. Unterstützen den. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Gleichen wir unseren Mangel gegenseitig aus. Das verehrt Gott auch. So, die ultimative Verheißung am Schluss. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13, das steht hier, Philipper 4, Vers 12, da steht wahrscheinlich sowas Ähnliches. In Römer 10, Vers 13 steht, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, wenn da gerettet steht, steht da im Griechischen sozo. Und sozo bedeutet gerettet, geheilt, befreit, wiederhergestellt, gesegnet. Das ist nicht nur ein Fahrschein in den Himmel. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird einen Fahrschein in den Himmel bekommen. Das auch, und das ist auch das Allerwichtigste. Amen. Weil auf diesem Leben werden wir nicht alles mitnehmen können. Aber was für eine Herrlichkeit wartet auf uns. Eine Fülle, die wir noch nie gesehen haben. Unglaublich. So, das Wichtigste ist natürlich, dass wir das Ticket in den Himmel bekommen und sagen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird das ewige Leben bekommen. Der wird, wenn er stirbt, nicht sterben, sagt sogar Jesus. Wenn du stirbst, wirst du nicht sterben, sondern du wirst ewig leben und du wirst direkt durchgehen in die Herrlichkeit. So, das ist das Allerwichtigste. Aber sozo heißt eben nicht nur der Fahrschein in den Himmel, sondern sozo heißt gerettet, geheilt, befreit, wiederhergestellt, gesegnet. Und zwar fängt das schon hier auf der Erde an. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird das erleben. Wer hat das schon erlebt? Wer hat schon erlebt, dass Gott dich gesegnet hat, geheilt hat, befreit hat, geholfen hat, gesegnet hat, weil du den Namen des Herrn angerufen hast? Ja, es ist so. Und es soll noch viel mehr passieren. Das ist ein Land der Verheißungen für uns.